Dieser Tage fragt man sich ja zunehmend, wird eigentlich das kommende Jahr noch schlimmer werden als das vergangene, also als das Jahr 2016, was in die Geschichtsbücher vielleicht als ein ganz besonders dummes Jahr der bürgerlichen Demokratie eingehen wird. Also die Briten, die ganz selbstbestimmt sich via Brexit ihren Lebensstandard senken lassen. In der Türkei darf der gewählte Autokrat mit Unterstützung der Bevölkerung das Land von Journalisten und Oppositionellen säubern. Auf den Philippinen gewinnt ein Gangster die Wahl, der sich mit seinen Morden brüstet. In Kolumbien stimmt die Mehrheit für die Weiterführung eines Bürgerkriegs, den weder Regierung noch die FARC, also noch die Guerilla, weiterführen möchte. Und quasi als Krönung des parlamentarischen Siegeszugs der Lumpenbourgeoisie, wie ich es jetzt mal nennen würde, als Krönung wird in den USA ein frauenbekrapschender Reality-TV-Mussolini zum Präsidenten gewählt. Und spätestens hier wird klar, die Wirklichkeit, auch im Jahr 2016, die ist ein einziger Horror. So sollte auch zum Beispiel im vergangenen Jahr klar geworden sein und weiter klar sein, dass es eine Dringlichkeit gibt. Zum Beispiel eine Dringlichkeit einer Kritik der Religion. Eine Religionskritik, die ein Leben aller ohne Angst und Zwang als Ziel hat. Eine Religionskritik, die sich gegen das Ressentiment stellt. Einem Ressentiment, dem es um Unterwerfung und Verwertung geht. In Halle fand vor kurzem eine Vortragsreihe statt und da ging es einmal mehr um die Diskussion über Religion und aber auch über Religionskritik. Und da sprach zum Beispiel Jennifer Stange über die Verbreitung und den Einfluss evangelikaler Gruppen.
Naja, das ist eigentlich in großen Teilen ein Reimport aus den USA und Reimport deshalb, weil der Evangelikalismus, den wir dort kennen, wo in Zungen gesprochen wird, wo das so ganz charismatisch ist und sowas, das ist ja sinnbildlich mit der USA verbunden. Das gibt es auch hier in Deutschland und der ist aber ausgereist über den Pietismus. Also der Pietismus geht in die USA, wird da ein bisschen gepimpt mit so ein paar Elementen, die das Ganze dann spannender machen und kommt dann ab den 70ern und vor allen Dingen dann in den 90ern zurück nach Deutschland. Und dann auch in dieser Form, wie wir ihn in den USA kennen, nur nicht so weit verbreitet, weil es ja hier dann noch die ganz normale, in Anführungszeichen, katholische und evangelische Kirche gibt, wo die Abgrenzung besonders zur evangelischen Kirche dann aber nicht ganz so einfach ist. Die sind nämlich zum Teil Teil der evangelischen Kirche hier in Deutschland.
Wenn heute von religiösem Fundamentalismus gesprochen wird, dann meistens vom Islamismus. Tatsächlich ist der politische Islamismus als Ideologie und Praxis sehr ernst zu nehmen und zu kritisieren und zu bekämpfen. Allerdings sollte man dabei nicht den Fehler machen, dabei so zu tun, als gäbe es hierzulande keinerlei religiösen Fundamentalismus, der auch hier ansässig ist. Es gibt ihn und er tritt unter anderem auf als Evangelikalismus. Eine, die sich mit den Evangelikalen und ihrem Einfluss in der politischen Landschaft auseinandergesetzt hat, das ist Jennifer Stange, Journalistin aus Leipzig.
Es gibt sowas auch bei den Katholiken, aber lass uns auf die Protestanten gucken. Da ist es meistens so, dass die evangelische Kirche und die Evangelikalen getrennt sind. In manchen Bundesländern ist es ein bisschen speziell, dazu gehört nämlich Baden-Württemberg und Sachsen, da geht das unter einem Dach und ansonsten haben Evangelikale ihre eigenen Dachverbände und ihre eigenen Kirchen, Freikirchen und Organisationen. Da wäre einmal zu nennen die Deutsche Evangelische Allianz, die sagt, wir haben über 1,5 Millionen Mitglieder, Tendenz steigen und wir sprechen hier in Deutschland für die evangelikale Bewegung. Die nennen sich Bewegung zum Teil, die sind nicht immer politisch ausgerichtet, aber das Besondere ist halt die Politisierung dieser Christen, die da auch ganz stark Wert drauf legen und wo das sozusagen auch Programm ist. Wir wollen unseren Gott in die Politik tragen. So, und dafür gibt es dann sowas wie Wahlprüfsteine oder es gibt solche, sowas wie den Marsch für das Leben in Berlin, den ja auch viele kennen, wo es auch andere kleinere Ableger gibt. Das sind dann Organisationsformen, die klar nach außen gerichtet sind und dann gibt es welche, die sind nach innen gerichtet. Das kann Gebetskreise sein oder Messen, ganz konventionelle Sachen, wie man sie dann auch von Kirchen erwarten würde. Aber dieses nach außen treten und Politik machen und politisch auch in Erscheinung treten wollen, das ist etwas, was die Evangelikalen ganz klar propagieren.
Es gibt einen Eindruck, nämlich den, dass der Einfluss evangelikaler Kreise wächst, innerhalb und außerhalb der Kirche. Es ist der Eindruck, dass nicht nur weltweit die christlich-konservative Propaganda zunimmt, dass auch in Deutschland sich Evangelikale weiter ausbreiten, dass sie sich zum Beispiel beteiligen an antifeministischen Kampagnen. 2014 sprach ein christlicher Experte zum Beispiel über die Therapierbarkeit von Homosexuellen, das Ganze auf einem Kongress von evangelikalen Gruppen in Kassel. Immer wieder dient diesen Gruppen sündiges Verhalten als Erklärung für Krankheiten. Immer wieder laden Prediger zu Heilungsseminaren ein, auf denen dann Dämonen ausgetrieben werden sollen und so zum Beispiel Homosexualität bekämpft werden soll. Zudem gewinnen evangelikale Gruppen immer mehr Einfluss in Bildungseinrichtungen. So hat zum Beispiel der Wissenschaftsrat evangelikale Einrichtungen akkreditiert und damit sie den öffentlichen Hochschulen gleichgestellt. Und in diesen evangelikalen Hochschulen, da predigt man zum Beispiel gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Es gibt ein Buch von Oda Lamprecht und Christian Baas, was sehr zu empfehlen ist. Mission Gottesreich heißt das und es geht da um fundamentalistische Christen in Deutschland. Und da schreiben die beiden Oda Lamprecht und Christian Baas von offiziell genehmigten Ersatzschulen in Deutschland. Schulen, die lehren, dass Homosexualität und Selbstbefriedigung entartete Verhaltensweisen seien. Sie berichten auch von evangelikalen Internetradiosendern, auf deren Seiten Autoren Gewalt in der Kindererziehung gutheißen. Oder sie berichten von Gruppen, die heute vor Hexen in Deutschland warnen. Für Oda Lamprecht und Christian Baas handelt es sich um Gruppen, die fundamentalistisch auftreten, ohne so genannt werden zu wollen. Und wenn man mal ins Lokale blicken möchte, zum Beispiel nach Halle, da gibt es ein zentral gelegenes Café, da wird leckerer Kuchen angeboten. Es gibt auch Salsa-Kurse und Akustik-Pop-Konzerte. Es gibt gut besuchte Ausstellungen, das Café nennt sich Lichthaus, ist beliebt, ziemlich zentral gelegen in Halle, ist beliebt vor allem bei Eltern, die das auf den ersten Blick freundliche Ambiente schätzen, die gute Lage auch schätzen. Was erst auf den zweiten Blick deutlich wird, zum Beispiel beim Blick auf den Flyern und auf den Infobroschüren, die dort ausliegen, ist, dass der Träger vom Lichthaus eines der größten evangelikalen deutschen Missionswerke ist. Operation Mobilisation. OM Deutschland abgekürzt. Die sind nach Selbstauskunft eine christliche Organisation, die sich zum Ziel gesetzt haben, Menschen von Gottes Liebe zu erzählen, zu inspirieren und zu schulen. Wer genauer auf die Flyer schaut, im Lichthaus in Halle, der sieht nicht nur Konzerttipps und missionarische Aufrufe, der sieht auch Flyer, die Abtreibung als Massenmord bezeichnen. Jennifer Stange arbeitet als freie Journalistin und sie hat mehrere Publikationen zum Thema Evangelikale veröffentlicht, hat zum Beispiel ein Dossier 2014 veröffentlicht über Evangelikale in Sachsen oder hat auch in einem Buch einen Beitrag geschrieben über die frommrechte Revolte, wie sie es genannt hat. Das Buch wurde von Friedrich Burschel herausgegeben, heißt Aufstand der Wutbürger. Und Jennifer Stange hat da eben den christlichen Fundamentalismus beleuchtet und die reaktionären Geschlechter- und Familienbilder sich genauer angesehen, die es gibt, nicht nur im Islam, sondern auch in Religionen, die hierzulande weiter verbreitet sind.
Das ist natürlich eine ganz klare Säule in deren politischen Programm, dass die Familie Vater, Mutter, Kind besonders geschützt ist, nämlich durch Gott geschützt ist und dass es da keine Aufweichung geben soll. Und das wird so vermittelt, dass man sagt, wenn beispielsweise die Homo-Ehe gleichgestellt werden würde, dann würde das eine Benachteiligung sein. Also diese Diskussion wird dramatisiert, indem man sagt, okay, Vater, Mutter, Kind sollen aus der Gesellschaft verdrängt werden. Das ist so das eine. Bei Homosexualität sagen sie natürlich, also erwartungsgemäß, das ist nicht von Gott gewollt. Das steht so nicht in der Bibel. Deshalb finden wir das Sünde. Zum Thema Gleichberechtigung ist vielleicht auch noch interessant. Da muss man auch zweimal hingucken. Christen sagen, Männer und Frauen sind natürlich gleichberechtigt, aber in ihren unterschiedlichen Rollen. Also Gott hat vorgesehen, dass der Mann sozusagen arbeiten geht und hat vorgesehen, dass sich die Frau um die Kinder kümmert, weil damit geht es sowohl der Frau als auch dem Kind am besten. Und in Gesellschaften, wo die Frau halt genauso arbeitet wie der Mann, würden sowohl Frauen als auch Kinder vor allen Dingen darunter auch sehr stark leiden. Also im Prinzip ist das eine Position zu Familie, die ein einziges Rollback ist. So, wo man sagt, okay, es gab an bestimmten Stellen eine Liberalisierung oder eine vernünftigere Perspektive auf bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse. Da sagen die, nee, wir wollen das aber so wie es vorher war. Und das ist auch das, was man jetzt zum Beispiel im AfD-Familienpapier wiederfindet. Das, was ich vor 4 Jahren bei Evangelikalen gelesen habe, hauptsächlich und eigentlich ausschließlich, ist heute Mainstream durch diesen starken Rechtsruck, den wir haben, der sich auch auf diesen Kernbestand klassischer Familie beruft und sich dabei ja auch aufs christliche Abendland beruft. So, und da haben wir halt eine relativ große Schnittmenge.
Ja, soweit Jennifer Stange über Evangelikale, die immer weiter an Relevanz gewinnen. Religionskritik ist für viele in den letzten Jahren vielleicht nochmal etwas akuter geworden aufgrund des Islamismus. Nun kann man sich an dieser Stelle fragen, warum sollte man darüber überhaupt sprechen, wenn alle darüber sprechen, über den Islamismus und die Ekelhaftigkeit des Islamismus, wenn alle auch über den Islam sprechen, will man sich da einreihen in so Diskussionen über globale weltpolitische Themen? Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass das europäische Kalifat auf den politischen Agenten steht oder dass Massen zum Islam konvertieren. Was interessanter da vielleicht ist, ist die Tatsache, dass anhand des Redens über den Islam einiges deutlich wird. Zum Beispiel, wie Kreise sich über den Islam äußern, die sich selbst als gesellschaftskritisch bezeichnen. Deutlich wird es vielleicht aber auch in feministischen Debatten. Da werden Ansprüche an universelle Menschenrechte mal schnell über Bord geworfen, weil man kulturelle Identitäten verteidigen möchte. Sätze wie, das macht man dort ebenso. Die Kritik an religiösen Symbolen wird damit entkräftet. Das alles kann man im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich Mina Ahadi zu Wort kommen lassen. Die wurde wegen ihres Engagements gegen die Islamische Republik Iran in den 70er Jahren zum Tode verurteilt. Sie lebte und kämpfte daraufhin als Partisanin im Untergrund und emigrierte letztendlich 1990. Seitdem ist sie in Deutschland aktiv und tritt auch immer wieder gegen die Verharmlosung des politischen Islam auf, wie sie ja zum Beispiel in weiten Teilen der Linken tatsächlich stattfindet.
Ich komme aus dem Iran und es gab vorher eine andere Regierung, dann eine Revolution, haben wir teilgenommen und am Endeffekt war ein islamisches Regime dort. Dieses Regime hat schon zum Beispiel Gesetze oder Scharia als Gesetz genannt, zum Beispiel so Frauen dürfen nicht ohne Kopftuch auf die Straße gehen oder arbeiten. Oder Steinigung war ein Gesetz, oder Frauen dürfen sich nicht scheiden lassen, oder Frauen dürfen nicht als Richter arbeiten. Also einige Einschränkungen, die damals als Kultur oder Tradition auch habe ich kennengelernt. Als ich war in einem kleinen Dorf und als Kind sollte ich schon mit Chador auf die Straße gehen. Also diese Einschränkungen irgendwie habe ich schon in meinem Leben gesehen. Aber in laufender Zeit diese Einschränkungen oder diese Tradition war ein Gesetz. Und mit Waffen haben wir zu tun gehabt, mit Todesstrafe. Wenn wir über politischen Islam reden, dann reden wir über dieses Phänomen. Eine politische Bewegung, die versucht mit Gewalt, mit Terror, mit Todesstrafe und mit diesem Schreckeffekt Menschen unter Druck setzen und auch Moslems unter Druck setzen. Also ich komme aus dem Iran und dort Millionen Menschen sind jetzt unter Druck wegen einer Diktatorregierung. Ich denke, das ist schon klar. Reden wir über eine politische Bewegung. In einigen Ländern hat diese politische Bewegung Macht gewonnen, aber auch in anderen Ländern versucht durch zum Beispiel Organisationen oder politische Einrichtungen irgendwie diese Richtung weitermachen, zum Beispiel mit Terror in Frankreich oder auch in Deutschland.
Aufklären statt verschleiern könnte man die Position von Mina Ahadi zusammenfassen, die, ich hatte es schon gesagt, seit 2 Jahrzehnten in Deutschland lebt, zuvor im Iran zum Tode verurteilt wurde, daraufhin natürlich floh.
Wir haben 2007 Zentrale der Ex-Muslime gegründet, habe ich schon 6 Monate Personenschutz gehabt. Das heißt, wenn ich ins Kino gegangen war, dann 4 Bodyguards haben mich begleitet. Aber in laufender Zeit, da ich 2 Kinder habe, dann habe ich gesagt, nein, also kann ich nicht so weiter leben. Aber trotzdem, wenn ich öffentliche Veranstaltungen habe, dann habe ich schon Personenschutz oder versuche ich auch sehr viel aufpassen in meinem Leben, weil Hass-E-Mails bekomme ich und Morddrohungen. Und genau das ist das. Also wir reden über dieses Problem. In einem europäischen Land, das sollte schon möglich sein, eine Frau so wie ich mit meiner Lebensgeschichte eine Möglichkeit haben, auch kritische Auseinandersetzung haben mit Islam als Religion, mit politischem Islam als eine politische, barbarische Bewegung. Und auch ich habe schon immer wieder in meiner Lebensgeschichte versucht, zum Beispiel gegen Hinrichtungen im Iran oder andere Länder, gegen Steinigungen etwas machen und habe ich schon auch sehr viel Frauen oder Männer gerettet, die Muslim sind, aber in Todeszelle waren im Iran. Das heißt, das ist schon eine Lebensgeschichte, sehr viel verbunden mit Kampf gegen Menschenrechtsverletzung. Und wenn ich, also eine Frau so wie ich, öffentlich Islam kritisiere, dann bin ich in Gefahr, in Deutschland. Und das ist ein enormes Problem und wir müssen auch zum Beispiel über diese Probleme reden und einen Ausweg finden. Trotz alles machen wir weiter, weil ich denke, das ist sehr wichtig und man kann mit dieser Aufklärungsarbeit Millionen Menschen helfen. Und deswegen, ich schätze die Menschen oder Frauen, so wie ich, die diese Arbeit weitermachen. Wir sind nicht nur betroffen von Islamisten, sondern wir werden auch hier zum Beispiel von traditionellen Linken als Rassist oder auch diejenigen, die mit rassistischen Organisationen zusammenarbeiten, irgendwie vorgestellt und das ist auch nicht in Ordnung. Also meine Lage ist ein bisschen kompliziert und ich versuche immer wieder erklären, diese Arbeit ist menschenrechtsorientierte Arbeit, Frauenrechtsarbeit und das ist sehr wichtige Arbeit und auch dazu gehört Aufklärung und Kampf für eine säkulare Stadt in Deutschland.